Ein Totalausfall, eine schwache Vorstellung, erbärmlich. Der Champions-League-Auftritt des BVB bei Tottenham sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Wir schauen heute einmal auf die wichtigsten Fakten, schauen, welche Lehren gezogen werden können und müssen und darauf, warum der BVB schon seit einem Jahr auf der Stelle tritt.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen. Was war das denn für ein Dienstagabend? Der BVB unterliegt mit 0:2 in der Champions League bei Tottenham. Herrscht jetzt die große Krise in Dortmund? Genau darauf wollen wir heute einmal schauen. Dafür habe ich hier im Studio bei mir Christian Wob, BVB-Reporter bei der WAZ.
Hallo Linda.
Bevor wir beide jetzt aber in die Diskussion einsteigen, wollen wir mal mit Jonas Ortmann starten. Der Kollege war nämlich in London live dabei und vor Ort und hat uns direkt nach dem ja doch interessanten Spiel seine Eindrücke geschildert. Die hören wir uns jetzt einmal an.
Puh, das war aus meiner Sicht heute der erste Totalausfall von Borussia Dortmund in dieser Saison. Zumindest wenn man über die erste Halbzeit, die heute bei den Tottenham Hotspur spricht. Die wiederum, ja, die haben den Job des Trainers Thomas Frank sicherlich zumindest mal gesichert, denn der stand hier heute ordentlich auf der Kippe bei dem Champions-League-Spiel. Ja, und der BVB hat hier eine riesige Chance verpasst. Und vor allem, die habe ich gerade schon angekündigt, über die erste Halbzeit wird zu reden sein. Zweikämpfe hat man ja fast schon verweigert. Unter 40% Zweikampfquote hatte der BVB am Ende. Und auch Sebastian Kehl, der hier sehr deutlich geworden ist, der Sportdirektor in den Katakomben, gerade nach diesem Spiel, hat gesagt, darüber wird zu reden sein. Ihm hat auch dieses Wehren dagegen gefehlt. Und auch aus meiner Sicht, mir hat so der Spieler gefehlt, der sich in der ersten Halbzeit ja eben dagegen gestemmt hat. Tottenham hat angefangen zu zaubern mit dem überragenden Xavi Simmons. Ja, und insgesamt hat der BVB hier heute die ganz, ganz große Chance verpasst, sich in der kommenden Woche zu Hause gegen Inter Mailand, ja, vielleicht sogar direkt ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen.
Christian, Jonas hat es ja gerade schon vieles gesagt, hat gesagt, der Totalausfall, wir müssen über die erste Halbzeit sprechen, wir müssen über Führungsspieler sprechen, alles Dinge, auf die wir gleich noch kommen werden. Aber lass uns erstmal damit starten. Du hast das Spiel von hier verfolgt. Ich kann sagen, ich habe in der ersten Halbzeit sehr auf den Kopf geschüttelt. Wie ging es dir?
Die erste Halbzeit war wirklich Wahnsinn in negativer Hinsicht. Es sind danach auch schon wieder bei mir ja in den sozialen Netzwerken und auch in privaten Chats die legendäre Thomas Tuchel-Pressekonferenz von vor ein paar Jahren eingespielt worden, wo er sagte, dass taktisch, technisch, mental unsere Leistung war heute ein einziges Defizit und hatte keinen einzigen Punkt verdient. Das hat, dieses Spiel gegen Tottenham hat mich extrem daran erinnert. Also es war, wie Jonas gerade schon angedeutet hat, einfach ein Versagen auf vielen Ebenen, vor allem in der ersten Halbzeit. Und es ist mir unerklärlich, wie man in so einem wichtigen Spiel dann so auftreten kann. Und ich habe selten so schlechte Noten gegeben wie an diesem Abend. Also im Gesamtkonstrukt so schlechte Noten gegeben. 8 Spieler mit Note 5 und schlechter. So mies war es tatsächlich noch nie, seitdem ich irgendwie Fußballer bewerten darf. Ich habe dann überlegt, gab es überhaupt schon mal ein Spiel, wo ich jemandem eine 6 gegeben habe? Das war tatsächlich vor ein paar Jahren, vor 2,5 Jahren im Rahmen der Nationalmannschaft in Österreich, wo Leroy Sané vom Platz geflogen ist. Es war auch ein katastrophales Spiel. Da hat Sané eine 6 bekommen von mir. Und da haben sich gestern oder am Dienstag haben sich einige dran bemüht, eine ähnliche Note einzukassieren. Also, wie gesagt, ganz, ganz fürchterlich.
Waren ja auch wirklich deutliche Worte, die danach eigentlich von allen gefunden wurden. Also sowohl beim BVB selbst hat man ja deutliche Worte gewählt, aber auch beispielsweise Mats Hummels war ja als TV-Experte dabei, hat von einem beinahe Totalausfall gesprochen. Ich glaube, da hat so ein bisschen sein Ex-BVB-Herz noch ein bisschen geschlagen, sonst hätte man das beinahe ja auch weglassen können, wie er selber ja auch sagte. Auch in der englischen Presse wurde der BVB ja auch komplett einmal durchgezogen, erbärmlich, Totalausfall, da war ja wirklich auch alles dabei. Und ich glaube, Mats Hummels hat es auch irgendwie so ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, die erste Halbzeit war einer am Champions-League-Auftritt auch absolut unwürdig. Und das trifft es, glaube ich, auch gut. Man muss allerdings, finde ich ja auch nochmal sagen, dass der erste wirkliche Totalausfall unter Niko Kovac war. Aber wir haben auch im Vorgespräch lange darüber gesprochen, es hat sich ja irgendwo doch auch schon angedeutet. Ich meine, zuletzt, du wirst gleich nochmal auch auf die Zahlen eingehen, es gab zwar die Siege, aber wirklich mit Ruhm bekleckert hat man sich ja nicht. Ich denke jetzt an den 3:0-Sieg gegen Werder Bremen, der aber ja absolut glanzlos war, jetzt vom Ergebnis eigentlich mal abgesehen, was sich ja noch ganz nett anhört. Ich denke an den Auftritt gegen St. Pauli. Ich glaube, da hat das späte Tor von Emre Can viel ja überdeckt nochmal. Da kam dann nochmal so die Emotion, da ist nochmal alles rausgebrochen und da ist man mit einem guten Gefühl aus diesem Spiel gegangen. Aber im Endeffekt war es ein 3:2 gegen St. Pauli und man hat schon wieder eine 2-Tore-Führung fast verspielt.
Dieses mit Ruhm bekleckert, das zieht sich ja schon, oder nicht mit Ruhm bekleckert, das zieht sich ja schon durch die ganze Saison, ehrlich gesagt. Was jetzt aber neu ist, dass die Ergebnisse eben nicht stimmen. Und wie du gerade schon angedeutet hast, ich habe mir mal die Zahlen seit November rausgesucht. Da hat der BVB 6 Spiele von gewonnen, 5 Unentschieden und 3 Niederlagen eingefahren. Das ist wirklich nicht die Bilanz eines Top-Teams. Was da auch reinspielt, ist, dass die Anzahl der Gegentore in dem Zeitraum nach oben gegangen ist auf 1,43 pro Spiel. Das ist ja mindestens mal 0,4 zu viel, weil man sagt ja so, wenn du ganz oben mitspielen willst in der Tabelle, dann darfst du nur ein Gegentor pro Spiel kassieren im Durchschnitt. Und da ist man ja weit von gerade entfernt. Und ich möchte nicht sagen, dass der Mythos, dass der BVB stabil geworden ist, gerade extrem entzaubert wird. Aber er bröckelt doch schon enorm, finde ich.
Ja, und das war ja das, wo man, also gerade auch schon gesagt, zuletzt so stolz drauf war, ne, dass man halt diese Stabilität reingebracht hat, dass man sagen kann, okay, wir sind als Mannschaft gefestigt. Und wenn das jetzt nicht mehr bleibt, ist halt dann die Frage, was bleibt dann jetzt gerade noch? Ich meine, Jonas hat es ja auch schon angedeutet und man hat es ja auch gesehen im Vorfeld. Tottenham ist da ja jetzt nicht als ein absolutes Top-Team aufgetreten, wo man sagen kann, ja, Niederlage nie schön, aber kann man irgendwie noch verkraften. Es gab 13 Ausfälle im Vorfeld, 12 verletzungsbedingt, eine Gelbsperre war noch dabei. Die stehen aktuell in der Liga auf Platz 14. Der Trainer hat extrem gewackelt, also der darf sich eigentlich als einziger wirklich beim BVB dann noch bedanken. Der haben wir auf jeden Fall noch mal ein paar Tage mehr beschert auf dem Trainerstuhl. Aber es war jetzt nicht die absolute Übermannschaft. Und das ist ja auch genau das, was Niko Kovac hinterher auf der Pressekonferenz auch gesagt hat. Es lag nicht daran, dass Tottenham so überragend gespielt hat, sondern die haben genau das gespielt, was sie spielen konnten. Und für uns hat es aber trotzdem gereicht.
Mich erinnerte das Spiel zumindest in der ersten Halbzeit ein wenig an das Manchester City-Spiel. Da ist der BVB ja auch ordentlich unter die Räder gekommen, aber da konnte man zumindest sagen, Man City, auch wenn sie jetzt diese Woche gepatzt haben bei Bodo Glimt, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Qualität. Und da wurde dem BVB wirklich absolut seine Grenzen aufgezeigt. Das war einfach spielerisch mindestens mal eine Klasse besser, wenn nicht sogar 2 oder 3. Das ist dann auch okay, dann kommt man wird man auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass man eben nicht in dieser Riege fischt. Und das ist bei Umsatz, Transfereinnahmen, Kaderwert auch kein Wunder, ehrlich gesagt. Aber Tottenham, die waren schon schlagbar, allein schon aufgrund der aktuellen Situation, die du gerade geschildert hast. Ja, und dann kommst du dabei an, hast eine Zweikampfquote von 36%. Du spielst so, als ob du mental überhaupt nicht bei der Sache bist. Du bringst nicht einen Angriff nach vorne. Das war schon insgesamt ganz, ganz mies. Christoph Kramer hat es dann in seiner Rolle als Prime-Experte auch gesagt, natürlich kann immer mal so ein Spiel dabei sein, wo dann wirklich nichts funktioniert von der ersten bis zur letzten Minute. Aber das darf dir nicht in diesem Champions-League-Spiel passieren. Ja. Da sind wahrscheinlich am Dienstag Millionen verspielt worden, weil du bist jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesen Playoffs drin. Da muss man mal schauen, wie man dann bekommt am Ende. Hängt ja auch davon ab, wie das letzte Spiel gegen Inter Mailand ausgeht. Aber es ist halt, ja, das erste Ziel in dieser Saison, beziehungsweise ein wichtiges Ziel ist verspielt worden, klar. Weil, also natürlich können sie immer noch das Achtelfinale oder Viertelfinale erreichen, aber da muss schon viel zusammenkommen, natürlich. Und in der jetzigen Verfassung sehe ich die Mannschaft dort auch nicht.
Du hast gerade gesagt, kann immer mal ein Spiel sein, wo man neben sich steht, beziehungsweise dass Christoph Kramer das sagte. Das Gefühl hatte man ja auch so ein bisschen bei manchen Führungsspielern, ne? Also wir haben auch vorher schon mal jetzt intensiver drüber gesprochen, die Führungsspieler, die sind so ein bisschen ja abgetaucht. So hatte Jonas es auch in seinem Aufsager gerade gesagt. Beispielsweise Nico Schlotterbeck, da hat man ja auch das Gefühl, zuletzt, er ist nicht mehr in dieser Verfassung, in der er mal war, ist nicht mehr der Spieler, der jetzt so vorangeht auf dem Feld. Gut, jetzt gegen Tottenham war es halt ein Totalausfall eigentlich auf fast allen Positionen. Man kann vielleicht Gregor Kobel noch ein bisschen rausnehmen. Aber ansonsten, ja, wie blickst du da auf Schlotterbeck beispielsweise oder auf andere Führungsspieler, die da in der Verantwortung sind?
Ja, sie ducken sich weg, wie Jonas das gerade schon gesagt hatte. Was ich bezeichnend fand, und das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, weil das dann immer so ein Mediengejammer ist, aber nach dem Spiel kam dann in die Mixzone Julian Riasson. Und ich finde, das ist bezeichnend, weil man schon das Gefühl hatte, auch in den vergangenen Jahren, dass dann immer, wenn es brenzlig wurde, dann, ja, dann kommt einfach, dann stellt sich keiner. Mhm. So, natürlich gab es dann bei Prime, haben dann Kobel und Schlotterbeck gesprochen, aber es gibt ehrlich gesagt einen Unterschied zu Siegen. Da kann's dann, da können dann gar nicht genug Spieler kommen, die sich, ja, die sich nochmal irgendwie äußern wollen, und da kommt dann jeder gerne hin und erzählt dann auch da gut gelaunt. Natürlich ist das nicht schön in dem Moment und das ist frustrierend und man hat keinen Bock, dann Fragen zu beantworten, aber es ist nun mal Teil des Jobs. Und das ist nur, das, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie das Schlimmste überhaupt ist, aber es ist halt ein Symptom von dieser kompletten Einstellung, die man da hat. Und weil wir nochmal auf Schotterbeck kommen wollen, ja, man hat schon das Gefühl, obwohl ich natürlich jetzt keine Ferndiagnosen stellen kann, aber seitdem dieses ganze Vertragsthema so dermaßen brennt und da, seitdem da so Druck drauf ist, wirkt er für mich eben nicht mehr in der Form, in der er nach seinem Comeback war, ganz klar. Und natürlich haben wir auch noch andere Schlüsselspieler, die momentan nicht performen. Angefangen bei Serou Guirassy, Karim Adeyemi, der hatte seine einzige gute Möglichkeit. Wann war es so? Nach 15, 20 Minuten, glaube ich.
21 Minuten, war es, glaube ich, der lange Ball von Kobel.
Genau, so. Und dann erwarte ich aber ehrlich gesagt von einem Ausnahmespieler, von einem Unterschiedsspieler, von einem möglicherweise Weltklassespieler, dass er dann diese eine Chance, die er bekommt, nutzt. So, aber er hat aber den Ball vertändelt. Und das ist schon das ein oder andere Mal passiert in dieser Saison. Das ist im Champions-League-Finale 2024 passiert. Und das ist dann halt ein Moment, wo man sieht, wo sich die Spreu vom Weizen trennt.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Jonas hat in der Mixzone eine Frage auch an Sportdirektor Sebastian Kehl gestellt und hat genau mal nach diesen Führungsspielern gefragt. Da hören wir auch noch einmal ganz kurz rein, was da die Antwort war.
Ich glaube, dass grundsätzlich genug Spieler auf dem Platz sind, die eine Menge Erfahrung haben, in Gregor Kobel, ein Waldemar Anton, ein Schlotterbeck, ein Guirassy, also jetzt einfach nur mal, um ein paar zu nennen, die von sich und, glaube ich, auch von allen so weit akzeptiert sind und das auch von sich verlangen. Daher ist das schon etwas, worüber wir reden müssen. Vielleicht ja, an der einen oder anderen Stelle dann früher auch den Finger in die Wunde zu legen auf dem Platz, wenn Entwicklungen zu erkennen sind oder wenn man das Gefühl hat, wir sind nicht wirklich im Spiel, die Sinne da zu schärfen. Dann auch bei den Gegentoren einfach schärfer zu sein. Es sind trotzdem zwei Gegentore, es ist wieder eine Standardsituation, die wir kassieren. Und so wie wir beide Tore am Ende kassieren, darf man auch nicht agieren. Call of Champions League Niveau nicht.
Ja, Sebastian Kehl haben wir da gehört. Ich finde, man hat gehört und auch gesehen, die Enttäuschung war auf jeden Fall groß nach dem Spiel. Er ist ja auch auf die beiden Gegentore eingegangen. Ich fand, sinnbildlich dafür war so ein bisschen Julian Brandt. Vor dem 0:1 duckt er sich da weg. Auch beim 0:2 sah er einfach nicht gut aus.
Ja, er verteidigt einfach nicht mit, bleibt stehen, wirkt abwesend. Und das ist natürlich etwas, was dir auf dem Niveau nicht passieren kann, weil eben Fehler bestraft werden, gerade dann auch von so einer Mannschaft wie Tottenham. Vor allem darf es dir aber nicht passieren, wenn du ein sogenannter Führungsspieler bist, der noch in der, die Binde getragen hat, die er dann natürlich jetzt in einigen Spielen abgegeben hat, aber er ist immer noch hoch anerkannt in der Mannschaft. Und das sind dann die Spieler, mit denen der BVB verlängern möchte, die er ja ganz bewusst in die erste Reihe schiebt. Und dann passen da einfach aber, finde ich, Anspruch und die Leistung nicht zusammen in so einem Moment, weil da zeigt sich ja, wer ein Führungsspieler ist, wer die dicken Verträge verdient hat, wer in solchen Situationen die Mannschaft besser macht. Und da gehörte leider Brandt als einer von mehreren Spielern nicht dazu an diesem Abend.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Spieler, die das viele Geld verdienen, die den Namen haben, das Standing auch haben beim BVB. Aber die Frage ist ja auch, gibt es wirklich noch diese Unterschiedsspieler? Also wenn man auch auf Marktwerte schaut, wie gut präsentiert sich der BVB eigentlich da gerade? Was für Spieler hat man da noch und machen sie wirklich im Endeffekt den Unterschied? Oder muss man halt auch ganz klar sagen, okay, für die Bundesliga reicht es dann noch, um sich da durchzuschlängeln, sag ich mal. Aber für die Champions League scheint es dann ja nicht mehr zu reichen gerade.
Es kommt auf das Niveau an, hundertprozentig. Ja. Also die in der Bundesliga, da sind die Unterschiede so groß, da sind die Mannschaften letztendlich eher aufs Verteidigen aus, als darauf selber das Spiel zu machen. Da hat der BVB eine enorme Qualität, um am Ende wahrscheinlich Zweiter zu werden. Was jetzt einerseits daran liegt, dass der BVB dann doch für die Bundesliga einen sehr ordentlichen Kader hat, andererseits aber auch, dass die anderen Mannschaften eben nicht so überzeugend sind. Aber auf der Champions-League-Bühne, da muss man sagen, dass der BVB gerade einfach nicht zu den Top 15 zählt. Definitiv.
Wir haben es hier auch super oft schon angesprochen, also der Unterschied, der klafft zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit. Das ist sowohl bei den Fans, aber als auch im Verein. Aber ist ja ein schwieriges Thema auch manchmal, ne?
Auch da kommt es irgendwie so drauf an, mit wem man redet. Natürlich hast du im Umfeld aufgrund der vergangenen Jahre die Ambition, wieder um Titel mitzuspielen. Und es gibt sehr schnell Ungeduld. Es gibt vor allem auch Ungeduld, weil wenn du schon keine Titel holen willst, dann musst du ja wenigstens irgendwie mit deinem Fußball etwas auslösen. Andererseits, die Verantwortlichen betreiben dann gerne mal Understatement oder reden sich auch etwas schön. Und das passt nicht so wirklich zusammen. Aber im Endeffekt muss man natürlich schon sagen, das ist der zweite Leuchtturm in Deutschland. Der muss den deutschen Fußball dementsprechend auch im Europapokal ja angemessen vertreten. Und das funktioniert in dieser Saison einfach nicht. Klar.
Was beim BVB ja eigentlich immer funktioniert und auch in London gut funktioniert hat, war ja der Fansupport. Also der war ja wirklich da. Wenn man sich jetzt fragt, was wollen Fans sehen? Die wollen vor allen Dingen eine Mannschaft sehen, die kämpft. Du hattest vorhin das Spiel gegen Manchester einmal kurz angesprochen, wo der BVB zwar verloren hat, aber sich ja trotzdem auch auf eine Art und Weise gut präsentiert hat. Oder auch das Spiel jetzt gegen Bayern München zum Beispiel, hat man auch 1-2 verloren. Klar, Niederlagen nie schön, hat sich aber als eine sehr kämpferische Mannschaft gezeigt. Und das ist ja auch das, was gestern so ein bisschen am Dienstagabend so ein bisschen fehlte. Und wo man halt auch sagen kann, okay, da kann man auch einen Vorwurf machen. Du hast vorhin auch schon die Zweikampfquote angesprochen. Die lag gegen Tottenham in der ersten Halbzeit bei 36%. Das ist ein wirklich unterirdischer Wert.
Ja, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Also wir haben am Anfang von Kovacs Zeit in Dortmund immer wieder davon gesprochen, dass er die Basics wiederbeleben muss. Die klaren Abläufe, klaren Strukturen, die Intensität, das Athletische. Und jetzt fangen diese Basics plötzlich an zu bröckeln. Das ist kein gutes Signal. Und der BVB, der zeichnete sich ja schon aus über diese Intensität, Leidenschaft, darüber, dass man im Zweifelsfall dann doch nochmal zurückschlagen kann, selbst wenn man eine Führung verspielt, dass man im Zweifelsfall den Gegner kaputt läuft. Und in der Bundesliga kann man damit sicherlich dann auch nochmal Tore erzwingen. In der Champions League funktioniert es einfach nicht. Und wie gesagt, ich finde es verheerend, dass das in so einem Spiel, wo du quasi das Achtelfinale jetzt nicht klar machen kannst, aber wo du einen großen Schritt dahin tun kannst, dass du das dann ausgerechnet in diesen Momenten nicht zeigst. Und das ist mein Fazit bisher in dieser Saison. In den großen Spielen ist der BVB nicht da. Woran das liegt? Einerseits Qualität, andererseits aber eben, weil die Basics nicht mehr stimmen.
Man hat ja gerade schon bei Sebastian Kehl die Enttäuschung extrem gesehen und auch Niko Kovac war wirklich erzürnt auf der Pressekonferenz. Da hören wir auch noch einmal ganz kurz rein, weil er ist nämlich auch genau auf dieses Thema eingegangen, wie unterirdisch eigentlich die Zweikampfquote war.
Mich ärgert eigentlich in erster Linie nicht nur das Ergebnis, sondern in allererster Linie die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind in der Körperlichkeit beziehungsweise in der Aggressivität, in der Zweikampfführung. Denn du hast ja gesagt, 36%, das ist verdammt wenig und damit gewinnt man eigentlich auf diesem Niveau gar nichts.
Ja, auch bei Niko Kovac hat man gesehen, der Frust saß auf jeden Fall tief. Es waren deutliche Worte, fand ich auch für so eine Pressekonferenz dann.
Für Kovac-Verhältnisse fast schon heftig. Also die Mannschaft knallhart angezählt, weil es sind genau diese Basics, die auf die Kovac großen Wert legt, die der BVB nicht abruft.
Er hatte jetzt bald sein erstes Jahr beim BVB rum. Ende Januar vergangenen Jahres kam er. Erstes Arbeitsjahr nähert sich dem Ende.
Ja, und ich bin mir noch unschlüssig, wie wir darauf blicken werden am Ende. Wir haben jetzt zwei Spiele noch bis zu diesem Jubiläum, sage ich mal, oder bis zu diesem Stichtag. Einmal jetzt bei Union Berlin am Samstag in der Bundesliga und dann Dienstag gegen Inter Mailand. Uli Hoeneß hat mal gesagt, es geht immer wieder, the trend is your friend, so nach dem Motto. Momentan steht sich aber der Trend und der BVB recht feindselig gegenüber, würde ich sagen. Oder das Verhältnis ist zumindest mal angeknackst. Diese beiden Spiele sind daher, Achtung, typisches Journalistenwort, richtungsweisend. Aber diesmal ist es tatsächlich so, weil wir schon dann sehen, in welche Richtung es einfach geht. So, ich habe gerade schon die Zahlen seit November raus oder vorgetragen. Der Trend geht momentan in die sehr in die falsche Richtung. Und dieses wichtigste Argument, was man bisher hatte beim BVB, ja, Spielstil stimmt nicht so und boah, ja, wir kassieren schon dann viele Gegentore, aber gewinnen am Ende noch die Ergebnisse, das stimmt momentan nicht. So, und wenn das wichtigste Argument, was Kovac ja hat, bröckelt, dann wird auch er natürlich in die Kritik geraten. Das ist ein logischer Mechanismus im Fußball.
Du hast gerade schon gesagt, zwei Partien stehen jetzt noch an. Samstag das Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin. Nächste Woche Mittwoch gegen Inter Mailand in der Champions League. Das letzte Spiel der Gruppenphase. Ja, und dann sind wir danach schlauer, wie es aussieht. Passend dazu werden wir in der nächsten Woche einmal eine Folge rund um Niko Kovac und sein erstes Jahr beim BVB machen und da ein Fazit ziehen, wo wir dann auch die nächsten beiden Spiele mit reinarbeiten können. Und wir sind sehr gespannt, was wir nächste Woche erzählen werden. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.